Hallo, da bin ich wieder. Wenn Sie es übrigens im Hintergrund schnurren hören, dann bin nicht ich das, sondern die Katze, die mir gerade auf den Schoß gesprungen ist. Es geht weiter mit Eva Sturm verlorenes Vertrauen. Das Kapitel heißt, es muss irgendwie weitergehen. Als sie in Tannhausen ankamen, ging Eva ins Haus. Bethner machte sich noch einmal auf den Weg, um etwas fürs Abendbrot und das Frühstück am nächsten Morgen einzukaufen. Es war sein Vorschlag gewesen, es alleine zu erledigen. Er wollte ihr noch etwas Zeit für sich geben, wenn sie wieder in Roberts Haus war. Dafür war sie ihm nun dankbar, als sie die Haustür wieder hinter sich schloss. Roberts Duft hing in den Wänden und seinen Jacken an der Garderobe. Wie lebte man nur ohne einen geliebten Menschen weiter, fragte sie sich und strich über seine blaue Jacke, die er am liebsten getragen hatte. Irgendwann würde sie alles entsorgen müssen. Vielleicht spendete sie es karitativen Einrichtungen. Das wäre sicher auch in seinem Sinne gewesen. Sie ging weiter in die Küche. Hallo, Robert, sagte sie, um ihre eigene Stimme zu hören. Ich weiß, dass du noch bei mir bist. Sie schluckte. Und ich werde dich immer lieben. Sie ging rüber ins Wohnzimmer und setzte sich in seinen Sessel. Ja, es fühlte sich für sie wirklich so an, als beobachte er jede ihrer Bewegungen. Sie nahm das Buch, in dem er zuletzt gelesen hatte. Zuletzt. Sie seufzte bei dem Gedanken auf. Es handelte von einem Delfin und anderen Meerestieren. Sie selber hatte sich eigentlich nie dafür interessiert, wer was er las, dachte sie nun ein wenig betrübt. Vielleicht hätte er sich ja gerne mit ihr darüber unterhalten. Doch immer war sie viel zu sehr mit sich selber und den Fällen beschäftigt gewesen. Ob er ihr das übel genommen hatte? Nein, eigentlich hatte er immer gesagt, dass er Verständnis für sie hätte und sie in allem unterstützen würde. Und das hatte er ja auch getan, als er mit nach Schweden gefahren war. Und das nicht nur einmal. In Tannhausen allerdings hatte er sich seine eigene kleine Welt mit dem Wald und seinen Büchern geschaffen. Sie sah zu dem Regal, in dem sich die Bücher stapelten, mit denen er sich beschäftigt hatte. Nicht ein einziges Mal hatte sie eines davon herausgezogen, um es sich anzusehen. Ich bin eine wirkliche Egoistin, dachte sie nun. Sie stand auf und fuhr mit ihrem Zeigefinger über eine Bücherreihe. Vielleicht war es ja so, dachte sie nun, dass er sogar glücklich darüber war, dass er etwas ganz für sich haben konnte. Gedanklich war er oft mit seinen Büchern beschäftigt gewesen. Das hatte sie immer dann gemerkt, wenn sie ihn unverwandt ansprach und er nicht sofort reagierte. Ich wusste viel zu wenig darüber, was er eigentlich denkt, ging es ihr nun durch den Kopf. Immer ging es nur um mich und meine Belange. Dafür schämte sie sich nun ein bisschen. Doch auf der anderen Seite war Robert auch ein Mensch, der Dinge aussprach, wenn sie ihm nicht behagten. Nein, beruhigte sie sich nun wieder, er wird es genauso gewollt haben, wie es war. Sie setzte sich wieder in den Sessel und sah zum Wald. Diese Ruhe, sie würde ihr fehlen, wenn sie das Haus eines Tages verkaufte. Denn auch diese Frage stand nun im Raum. Sollte sie hier einziehen und die Insel verlassen? Vielleicht, wenn sie in Rente ging. Doch das stand ja noch gar nicht an. Sie musste an die zurückliegenden Monate denken, wo sie sich darüber unterhalten hatten, dass sie tatsächlich beim Einzug und fortan auf dem Festland arbeitete. So weit war es niemals gekommen. Nun bereute sie es ein wenig. Sie hatten doch viel zu wenig Zeit miteinander verbracht. Ich muss endlich aufhören zu grübeln, mahnte sie sich, als sie hörte, dass Bittner zurückkehrte. Sie ging zur Tür und machte ihm auf. Ich dachte, Pizza ist in Ordnung, sagte er und hielt eine Kühltasche in die Höhe. Pizza klingt sehr gut, sagte sie und ging voraus in die Küche, um den Ofen schon mal vorzuheizen. Eine halbe Stunde später saßen sie dann zusammen im Wohnzimmer und aßen. Dazu tranken sie Rotwein. Und immer wieder verbat sich Eva, nun ein schlechtes Gewissen zu haben. Vielleicht wäre Robert ja sogar glücklich darüber, mich hier zu sehen. Immer wieder hatte er sie in den letzten gemeinsamen Nächten gebeten, nicht um ihn zu weinen, sich nicht einer sinnlosen Trauer hinzugeben. Jedes Leben sei endlich und sie hätten eine wirklich wunderschöne Zeit zusammen gehabt, wofür er aufrichtig dankbar sei. Während sie Bittner zuprostete, stieß sie gedanklich auch mit Robert an. Er war in ihrem Herzen. Am nächsten Morgen machten sie sich schon gegen 9 Uhr auf den Weg, um nach Bremen zu fahren. Ihr erstes Ziel war die Praxis von Dr. Grote, dem Kinderarzt von Dorben-Schiffner. Wenn Sie keinen Termin haben, kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, versuchte die beflissene Arzthelferin, Evas Wunsch, den Arzt zu sprechen, abzuwehren. Als Polizistin brauche ich keinen Termin, blieb Eva standhaft. Und vielleicht ist es ja auch für die Patienten im Wartezimmer interessant, dass die Polizei mit ihrem Chef sprechen möchte, schob sie eine indirekte Warnung hinterher. Ich werde sehen, was ich tun kann, lenkte die Sprechstundenhilfe ein und verschwand im Behandlungszimmer. Es dauerte dann gar nicht mehr lange und Eva und Bittner saßen einem großen, hageren Mann mit schütterem Haar und eleganter, goldener Brille am Schreibtisch gegenüber. Sein Blick war grimmig, doch er zwang sich förmlich ein Lächeln ab, als Eva sich und Bittner vorstellte, bevor sie Platz nahmen. »Ich habe Patienten draußen, die warten«, betonte er noch einmal. »Also, worum geht es hier eigentlich?« »Mein Kollege hat sich bereits telefonisch mit Ihrer Praxis in Verbindung gesetzt gehabt«, begann Eva und warf einen Blick zu Bittner, doch leider wurde er mit dem Hinweis auf die ärztliche Schweigepflicht abgewiesen. »So ist es ja auch«, knurrte der Mediziner. »Aber ich erinnere mich, dass meine Sprechstundenhilfe mich darüber informiert hat. Es geht um Tom Schiffner, richtig?« »Ja, so ist es.« Sie wunderte sich ein wenig, dass so etwas überhaupt Thema gewesen war und er sich daran erinnerte. Er hatte doch so viel zu tun, wie er behauptete. Doch es schien wohl wichtig zu sein, dass es um Torben ging. »Sie waren sein behandelnder Arzt, bevor er bei einem Verkehrsunfall starb, wenn ich richtig informiert bin.« Dr. Grote nickte. »Das ist allerdings schon ein paar Jahre her.« »Und trotzdem erinnern Sie sich wohl genau an den Jungen, obwohl Sie nach ihm sicher eine Menge Kinder behandelt haben.« »Allerdings«, wiederholte er schroff, »es passiert ja nicht jeden Tag, dass ein kleiner Junge bei einem Verkehrsunfall stirbt.« »Es ist Ihnen also nahegegangen?« »Aber natürlich.« »Was ist mit den Eltern Renate und Klaus-Dieter Schiffner? Waren Sie näher mit den beiden bekannt?« Er dachte einen Moment nach, bevor er antwortete. »Als Mediziner sollte man immer die ganze Familie in den Blick nehmen.« »Aha. Und wie beurteilen Sie also die Familie Schiffner?« »Als durchschnittlich«, seine Antwort kam prompt. »Verstehe. Sie wissen aber schon, dass Torben, bevor er tödlich verunglückte, als vermisst gemeldet worden war, oder?« Er stutzte. »Nein, davon ist mir bisher nichts bekannt gewesen.« »Hm«, machte sie. Es mochte stimmen, dass er davon nichts gewusst hatte. Wahrscheinlich sogar, denn solche Dinge gingen Ärzte nun wirklich nichts an. »Trotzdem möchte ich Sie fragen, ob Ihnen jemals etwas Ungewöhnliches bei den Untersuchungen, die Sie an Torben vorgenommen haben, aufgefallen ist.« »Was meinen Sie mit ungewöhnlich?« »Na ja, gab es Verletzungen, von denen Sie im Nachhinein sagen würden, dass sie nicht bei gewöhnlichen Aktivitäten von Kindern vorkommen würden?« »Ich kann Ihnen, glaube ich nicht ganz folgen. Worauf wollen Sie hier eigentlich hinaus? Glauben Sie, dass die Eltern dem Jungen etwas angetan haben könnten?« »Sagen Sie es mir.« »Ich denke«, wurde er forsch und erhob sich vom Stuhl, »das Gespräch ist hier an dieser Stelle beendet. Kommen Sie gerne mit einem richterlichen Beschluss zurück, wenn Sie Antworten auf Ihre absurden Fragen erwarten.« Auch Eva und Bittner standen auf. »Das werde ich vielleicht schon bald«, sagte Eva und warf ihm noch einen bedeutungsvollen Blick zu. Dann verließ sie mit Bittner die Praxis. »Er sieht uns nach«, sagte sie, als sie zum Wagen gingen. »Aber bitte sehen Sie nicht zu auffällig zum Fenster.« Aus dem Augenwinkel heraus sah Bittner ihre Aussage bestätigt. »Der hat was auf dem Kerbholz«, murmelte er. Dann stiegen sie ein. »Und jetzt?«, fragte Bittner. »Nun fahren wir zur Polizeidienststelle. Ich möchte wissen, was damals mit Torben geschehen ist. Wer hat die Anzeige aufgegeben und warum?« Er startete den Wagen und sie sah auf ihr Handy. Das Bestattungsunternehmen hatte schon wieder angerufen. Doch dafür hatte sie im Moment keinen Kopf frei. Deshalb rief sie nicht zurück. In der Dienststelle in Bremen traf Eva auf eine junge Beamtin, die sich sofort gerne um ihr Anliegen kümmerte. »Ich bin selber erst vor ein paar Monaten Mutter geworden«, sagte sie, während sie etwas in den Computer tippte. »Da mag man sich ja gar nicht vorstellen, dass das eigene Kind verschwindet.« »Nein, das möchte man nicht«, dachte Eva. Sie fand das Verhalten der Beamtin ein wenig übertrieben emotional, was ihrem Alter geschuldet sein mochte. »Vielleicht bin ich auch einfach zu abgebrüht«, dachte sie dann. »Und Kinder habe ich ja auch keine. Woher also sollte ich schon wissen, wie es sich anfühlt, das eigene Kind zu verlieren? Vielleicht war es ähnlich wie jetzt der Verlust von Robert.« Ein Stich fuhr durch ihr Herz, doch sie schluckte den aufkommenden Blues herunter. »Da habe ich es«, sagte die junge Frau nun. »Torben Schiffner wurde am 14. Juni 2018 als vermisst gemeldet. Soll ich es Ihnen ausdrucken?« »Oh ja«, sagte Eva, »das wäre nett. Wer hat ihn denn hier als vermisst gemeldet?« Die Beamtin überflog das Dokument, während sie es ausdrucken ließ. »Das war die Mutter, Renate Schiffner. Soll ich Ihnen die Adresse raussuchen?« »Nein, danke. Ich weiß, wo die Eltern des Jungen wohnen«, erwiderte Eva. Dann nahm sie den Ausdruck entgegen und überflog ihn. »Hier steht, dass die Anzeige bereits nach wenigen Stunden zurückgezogen wurde.« Das ist richtig, bestätigte die junge Frau. Von seinem Vater Klaus-Dieter Schiffner. Es war damals wohl so, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt hatte. Sie fuhr mit ihren Augen über das Dokument an dem Bildschirm. Die Mutter schien verwirrt, steht hier. Ja, bestätigte Eva. Das steht hier so. Doch sie zweifelte immer mehr daran, dass mit Renate Schiffner etwas nicht stimmte. Vielmehr schien dieses Vorkommnis ein weiteres Indiz für ihre Annahme zu sein, dass mit dem Vater etwas nicht in Ordnung war. Der tragische Verkehrsunfall des Jungen, der muss doch auch hier aufgenommen worden sein, oder? Ich sehe mal nach. Die junge Frau tippte wieder etwas in ihre Tastatur. Hier steht es, Torben Schiffner starb an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls, bei dem ein PKW ihn auf seinem Fahrrad übersah, als er die Straße queren wollte. Der Fahrer des Wagens war aber nicht mehr zu ermitteln gewesen, nachdem er sich vom Unfallort entfernt hatte. Das war am 18. Juni 2018. Nun stutzte auch sie und sah von ihrem Rechner auf. Das war dann wohl nur wenige Tage nach der Vermisstenmeldung. Genau deswegen bin ich hier, sagte Eva. Würden Sie mir die Unterlagen dazu bitte auch ausdrucken? Das wäre nett. Natürlich, erwiderte die Beamtin und reichte ihr kurz darauf auch diesen Ausdruck über den Tresen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Machte Eva und überflog das Protokoll des tödlichen Unfalls. Vielleicht können Sie mal nachsehen, ob gegen das Ehepaar Schiffner jemals etwas vorgelegen hat, was in der Datenbank gelandet ist. Die Beamte nickte, doch kurz darauf schüttelte sie mit dem Kopf. Fehlanzeige zu den Eltern liegt mir hier nichts vor. Vielen Dank, sagte Eva. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Sie verließ das Polizeigebäude. Dieses Mal war sie alleine hineingegangen, weil sie Bitten an diesem Fall aus der Schusslinie halten wollte, da er sich nicht als Polizist hätte ausweisen können. Als sie wieder im Wagen saß, reichte sie ihm die Ausdrucke und erklärte begleitend dazu, was sie herausgefunden hatte. Denken Sie etwa, dass es Mord war? Schlussfolgerte Bittner, der ebenso darüber stieß, dass der Junge kurz, nachdem ihn seine Mutter als vermisst gemeldet hatte, ums Leben gekommen war. Ich weiß es nicht, meinte Eva, aber ich denke, wir sollten alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Wir sollten noch einmal mit den Schiffners sprechen, wo wir doch gerade hier in Bremen sind, oder was meinen Sie? Machte Bittner, das ist natürlich Ihre Entscheidung, aber was genau wollen Sie die beiden denn jetzt fragen? Nicht beide, widersprach Eva und erinnerte ihn daran, dass sie vorgehabt hatte, alleine mit Renate Schiffner zu sprechen. Tja, machte er, wie wollen Sie das anstellen? Er lässt seine Frau ja, wie es aussieht, keinen Moment aus den Augen. Dann sollten wir dafür sorgen, dass er das Haus verlässt, meinte Eva und zwinkerte ihm zu. Bald darauf stand sie vor dem Haus, in dem das Ehepaar Schiffner lebte. Bittner rief dort an und gab sich als Mitarbeiter der Polizeidienststelle Bremen aus. Man bitte Klaus-Dieter Schiffner, sich dort noch einmal einzufinden wegen einer Meldung, dass sein Fahrzeug durch einen Wagen beschädigt worden sein sollte. Der andere Fahrer hätte sich das Kennzeichen notiert. Zunächst wehrte Schiffner ab, doch schließlich gab er nach und fuhr kurz darauf aus der Tiefgarage. Sie bleiben hier im Wagen, sagte Eva, und sobald er zurückkommt, rufen Sie mich auf dem Handy an. Geht klar, sagte er und behielt den Eingang zur Tiefgarage im Blick. Eva indes drückte auf mehrere Klingeln, bis der Summer losging und sie in den Hausflur gelangte. Bald darauf klingelte sie an der Tür von Renate Schiffner. Sie hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass überhaupt jemand aufmachte. Vielleicht hatten sie einfach übersehen, dass sie doch auf dem Beifahrersitz mit in dem Wagen gesessen hatte. Aber dann, bevor Eva wieder die Treppen nach unten ging, machte sie die Tür plötzlich auf. Renate Schiffner sah sie aus trüben Augen an. Es war offensichtlich, dass sie wieder geschlafen hatte. Das verstand Eva nun beim besten Willen nicht mehr. Torben Schiffner war seit fast 4 Jahren tot. Wieso also sollte sie andauernd schlafen müssen, um darüber hinwegzukommen? Hier stimmte doch etwas nicht. Frau Schiffner, fragte sie, geht es Ihnen gut? Oh, Frau Sturm, erinnerte Schiffner, fuhr sich mit einer Hand über die Augen. Entschuldigen Sie bitte, ich habe gerade ein wenig geruht, mein Mann ist aber nicht da. »Das ist nicht schlimm«, sagte Eva. »Im Grunde würde ich mich auch ganz gerne mit Ihnen allein unterhalten, wenn das in Ordnung ist für Sie.« »Sicher«, sagte sie und schob die Tür weiter auf. Sie ging ins Wohnzimmer, wo es viel zu warm war, dachte Eva. »Bitte, nehmen Sie doch Platz.« Renate Schiffner wies auf einen Sessel. Sie selber setzte sich aufs Sofa. »Danke.« Eva ließ ihren Blick schweifen. Die Einrichtung war gediegen, irgendwie sogar trostlos, wenn man von ein paar Fotografien mit lachenden Gesichtern auf dem Schrank einmal absah. Nur dunkelbraun und flaschengrün. Erheiternd wirkte so etwas ganz sicher nicht. Frau Schiffner, ich weiß, dass das ganz bestimmt sehr schmerzlich für Sie ist, aber ich müsste noch einmal mit Ihnen über Torben sprechen. Es zuckt um den Mund der Mutter. Aber wieso? Sie haben ihn damals im Jahr 2018, kurz bevor er mit seinem Fahrrad verunglückt ist, als vermisst gemeldet. Warum taten Sie das? Man sah Renate Schiffner an ihrer Leidensmine an, dass nicht mehr viel fehlte und sie würde weinen. Aber ich dachte doch wirklich, dass er verschwunden ist, jammerte sie. Er kam doch nicht von der Schule zurück. Verstehe. Und Sie gingen sofort zur Polizei? Ja, sicher. Es ging doch um mein Kind. Fahrisch strich sie sich durchs Haar. Und Ihr Mann? Er war auf Geschäftsreise. Ihn konnte ich nicht erreichen. Aber nun arbeitet er nicht mehr? Doch, schon. Jedoch nur noch von zu Hause aus. Das macht er nur, damit er sich um mich kümmern kann. Ihr Mann hat die Anzeige kurz darauf zurückgezogen, richtig? Sie nickte. War Ihr Sohn denn wieder zu Hause? Sie schwieg und nestelte an ihren Fingernägeln herum. Frau Schiffner, haben Sie verstanden, was ich Sie eben gefragt habe? War Ihr Sohn wieder zu Hause, als Ihr Mann die Anzeige zurückgezogen hat? Sie schüttelte mit dem Kopf. Er war nicht wieder zu Hause, flüsterte sie. Er war nicht wieder zu Hause? Fragte Eva nach. Nein. Aber warum hat er die Anzeige denn zurückgezogen? Na, weil er fand, dass ich etwas falsch gemacht hatte. Bestimmt würde Torben bald wieder zurück sein, sagte er. Und kam Torben zurück? Sie schüttelte wieder den Kopf und weinte leise in sich hinein. Nein. Eva verstand nun gar nichts mehr. Wieso hatte Klaus-Dieter Schiffner die Vermisstenanzeige zurückgezogen, obwohl sein Sohn gar nicht wieder nach Hause gekommen war? Und warum verunglückte er kurz darauf ganz in der Nähe des Elternhauses? Was ging hier vor? Frau Schiffner, es tut mir leid, aber ich muss Sie das jetzt wirklich fragen. Ihr Handy, das Sie die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte, vibrierte. Verdammt, dachte sie. Ausgerechnet jetzt kommt er zurück. Doch als sie auf das Display sah, da war es nicht Bittner, der sie warnen wollte. Vielmehr rief das Bestattungsinstitut wieder bei ihr an. Sie drückte das Gespräch erneut weg. Das musste im Moment warten. Tut mir leid, sie steckte das Handy weg, als sie bemerkte, dass Renate Schiffner darauf starrte. Frau Schiffner, haben Sie Ihren Sohn, nachdem Ihr Mann die Vermisstenanzeige zurückgezogen hat, vor dem tragischen Unfall, der bei dem Torben starb, haben Sie ihn da noch einmal wiedergesehen? Renate Schiffner wurde von einem Schütteln erfasst, als sie verneint mit dem Kopf hin und her schaukelte. Ich habe Torben nie wiedergesehen, hauchte sie. Mein Mann hat ihn nach dem Unfall identifiziert, weil ich mit einem Nervenzusammenbruch in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Danke, Frau Schiffner. Sie waren wirklich sehr tapfer. Am besten, Sie legen sich jetzt wieder hin. Vielen Dank für Ihre Zeit. Eva erhob sich. Ich finde alleine raus. Sicher ist Ihr Mann bald zurück. Danach eilte sie die Stufen im Treppenhaus nach unten, weil Bittner direkt anrief, als sie die Tür hinter sich schloss. Hoffentlich schaffe ich es noch rechtzeitig nach draußen, dachte sie. Eva atmete erleichtert aus, als sie wieder neben Bittner im Wagen saß. Das war aber knapp, sagte sie, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Sie schilderte Bittner, was sie in Erfahrung gebracht hatte. Aber wo ist der Junge dann seit dem Tag seines Verschwindens bis hin zu dem schrecklichen Unfall gewesen, fragte er. Ich meine, das waren immerhin fast 4 Tage. Genau das ist die Frage, bestätigte Eva nachdenklich. Ich denke, wir sollten jetzt zurück nach Tannhausen fahren und uns alles noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Er nickte und startete den Wagen. Erst später, als sie schon über die Autobahn rasten, da fiel Eva etwas wieder ein, was sie gesehen hatte, als sie die Wohnung des Schiffners abrupt verließ. Da war ein Foto auf der Anrichte im Flur gewesen. Es zeigte Schiffner auf einer Yacht. Es war dieselbe Yacht, mit der Dr. Grote auch in seiner Praxis abgelichtet gewesen war. Da allerdings war das Foto viel größer gewesen und hing an der Wand hinter seinem Schreibtisch. Also gehörte das Boot ihm. Aber wieso war auch Schiffner mit an Bord gewesen? Sie kannten sich also doch näher. Dahingehend hatte der Arzt sie belogen. Was für ein Spiel spielten diese beiden Männer? Und was hatten die Kinder damit zu tun? Ein ganz böses Bild ging durch ihren Kopf. Sie nahm ihr Handy und rief nun beim Bestattungsinstitut zurück. Man bot ihr an, die Bestattung von Robert am übernächsten Tag durchzuführen, wenn sie einverstanden sei. Sie stimmte zu. Man verabredete, dass sie in Bensersiel an Bord gehen würde. Man führe weiter hinaus und dann könne sie die Asche, wenn sie wollte, selber ins Meer streuen. Eva sagte zu, denn sie war mit allem einverstanden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.